Hallo und herzlich willkommen zur ersten Science-Podcast-Folge in dem diesjährigen Jahr 2025. Man mag es kaum glauben. Lennart, ich würde schon fast sagen, wir sind wieder da.
17 Tage hat es gedauert. Ich habe gedacht, wir wären weg, ne?
17 Tage plus noch die letzte letzte Dezemberwoche.
Boah.
Ja. Ja, wir brauchen es tut uns leid, sorry.
Nee, wir brauchen auch mal ein bisschen Pause. Ist ja immer hart im Winter. Ja. Wenn uns die Radsportwelt so im Stich lässt und uns einfach nichts liefert. Aber jetzt sind wir zurück und ich habe auch richtig Bock, endlich mal hier wieder eine Stunde zu quatschen. Wir haben gerade schon überlegt, haben wir viel erlebt?
ja und nein. Nicht.
Ich gucke gerade in meinem eigenen Strava-Feed, was ich überhaupt die letzten...
Was hast du gefunden?
Ja, so eine Mischung aus jetzt die letzten Tage wieder Swift.
Ja.
Also Business as usual.
Logisch.
Davor die Woche, eine Woche in Spanien gewesen. Ist nicht Business as usual, würde ich sagen. Auf jeden Fall eine nette Abwechslung. Da hat Fahrradfahren echt Spaß gemacht. ist eine interessante Erkenntnis.
Ja.
Wenn man nicht in Deutschland hockt und die gleichen Strecken immer wieder und wieder fährt, dann kann Fahrradfahren Spaß machen. Also vielleicht brauchen wir einfach ein bisschen mehr Abwechslung.
Gutes Wetter, gute Bedingungen.
Gutes Wetter, gute Bedingungen. Ja, war echt gutes Wetter. Also ja. Ich habe diesen brennenden Ball am Himmel gesehen für 7 Tage am Stück und das hat schon einfach einen ganz anderen Vibe gegeben als hier in Deutschland. In Deutschland, das letzte Mal, dass wir aufgenommen haben, ist ja schon ein Weilchen her, da bin ich halt tatsächlich eher mehr gelaufen und auch lieber gelaufen als Rad gefahren.
Ich muss auch sagen, als wir das letzte Mal aufgenommen haben, danach folgte ja meine Fest T500 noch, genau.
Ah ja, stimmt.
Und seitdem ist es ja auch wirklich kalt. Also seitdem wurde es auch, bis auf diesen einen random Tag mit diesen 14 Grad, was das war, als so dieser eine Sturm hier durchzog, seitdem haben wir ja wirklich maximal 4 Grad.
Ja.
Also es wird nicht wärmer gerade.
Nee, es wird jetzt sonnig, aber bleibt kalt. Ich bin beim Laufen auch einmal richtig krachen gegangen. War eigentlich ganz witzig. Ich glaube, ich war vorher im Fitnessstudio. Dann eine Stunde Pause.
Unangenehme Doppelkombi.
Und dann er hat gesagt, eine Stunde. Es war sehr kalt.
Ich bin
15 Minuten hingefahren mit dem Fahrrad. Dann sind wir losgelaufen. Am Ende war es eine Stunde 15.
Okay.
Und ich habe so bei Kilometer 2 gemerkt, ach du Scheiße. Also wirklich so bei Kilometer 2, es war dunkel und ich hatte ein Glück ein Gel dabei.
Stunde 15, da läuft er auch schon 14 oder nicht? 12.
12,5.
Ja, okay.
Langsam gelaufen. Ja. Vor allem sind wir am Ende langsam gelaufen. Weil ich habe so nach 2 Kilometern gemerkt, so, ach du Scheiße, Alarm, dieses Fitnessstudio zieht mehr Energie als gedacht.
Ja, klar. Du hast halt keine Laufökonomie mehr danach. Also
ich merkt. Ich war aber nicht Beine trainiert.
Okay.
Ich trainiere nie Beine.
Okay. aber ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich trotzdem, du hast ja eine gewisse Spannung immer trotzdem irgendwie mit drauf. Und ich finde, das ist am ehesten das, was man merkt, wenn es halt nicht gut im Laufen funktioniert. Ich war, glaube ich, auch jetzt vor 2 Tagen immer mal laufen, weil es schon dunkel war. Und dann dachte ich, komm, ich laufe jetzt mal locker los. Und irgendwie lief es ganz gut. Bin dann nachher 15 gelaufen, aber die letzten 4 waren auch zäh, weil ich gemerkt hatte, ich bin nicht zu schnell oder sowas gelaufen, sondern einfach, ich kann es nicht halten. Und wenn du es nicht halten kannst, wird diese gleiche Pace halt einfach überproportional anstrengender.
Ja, bei mir war es ein Energieding. Also die letzten 2 Male, die einzigen beiden Male, wo ich letztes Jahr einen Hungerast richtig hatte, glaube ich, waren beides mal beim Laufen. Und da war es nach 2 Kilometern, habe ich das Gel genommen. Ich habe das Gel wirklich komplett ausgepresst, auch so über die Zeit immer wieder noch so versucht, noch irgendwas da rauszuholen. Und das hat dann ungefähr bis 2 Kilometer vor Ende gehalten. Mhm. Und dann habe ich mir so, ach du Scheiße, so Tunnelblick. Und dann die letzten, es war okay, die Pace ist auch nicht krass gedroppt, das war so viel anstrengender.
Ja, klar.
Und da sind halt ungefähr...
Du kannst ja nicht locker laufen.
Gern. Nee, du kannst ja dann irgendwie gar nicht mehr. Vor allem war das so dunkel und wir waren am Arsch der Welt und ich dachte mir so, ja, toll, was macht man, wenn man jetzt immer nicht mehr kann? Dann hört man halt einfach auf und sitzt hier im Dunkeln.
Und wartet.
Und wartet auf was? Auf den langsamen Erfrierungstod.
Wenn das die beste Option ist.
Aber es war lustig zu sehen, wie genau diese 40 Gramm Carbs ungefähr gehalten haben, bis es dann halt dann doch wieder alles weg war.
Oh, shit.
Und
Ja, ja, dann musst du auch demnächst auch wie so ein Stadtwald-Peter mit dem Trinkrucksack laufen.
Trinkrucksack laufen.
Ey, das ist so ein Ding geworden.
Ich finde das nervig schon beim Gravel-Rennen fahren, wenn der so ein bisschen leer wird und diese Trinkblase und das schwappt dann die ganze Zeit so. Und du hörst hier nur so schlopp,
schlopp. Und dieses schlopp, schlopp, schlopp höre ich im, und sehe ich im Stadtwald hier in Köln zuhauf. Ich weiß nicht, wie Leute, holt mich mal da ab. Was ist da los? Gehen jetzt alle hier 20 Kilometer Trail laufen? Aber ey, ich glaube, das ist irgendwie so ein Ding geworden, dass man mit Rucksack läuft.
Ich habe das tatsächlich.
Gib mir mal Feedback, so ob ihr mir die Beobachtung teilt. Doch, das ist ein richtiges, nicht Problem, aber ein richtiges Ding.
Ist ein richtiges Problem für mich. Stört mich.
Stört mich wirklich. Nee, doch, es stört mich so ein bisschen. Nein, also eigentlich nicht. Ich möchte das gar nicht so runterdownern. Das ist so richtig. Das ist so also alte Schule, was ich gerade mache. Aber ich sag mal so: Wenn du mit Trinkrucksack läufst, erwarte ich mindestens 18 Kilometer.
5 Kilometer mit Trinkrucksack.
Ja, genau, das meine ich ja.
20 Minuten.
Da kannst du einfach laufen.
4 Liter Kaffee hinten drin.
Ja, genau das. Bitte gebt mir mal Feedback, ob ihr die Beobachtung teilt.
Okay, also ich bin nicht so viel im Stadtwald unterwegs. Vielleicht muss ich mir das mal angucken gehen. Ja, ansonsten das Fahrradfahren in Spanien, das war, wie gesagt, cool. Man kann eigentlich keine 5 Minuten fahren, ohne einen Profi zu sehen. Das ist da unten wirklich geisteskrank. Also wenn du irgendwie Profi-Spotter bist, dann buchst du dir irgendwas zwischen Benidorm, Calpe, Altea, Morera oder wo auch immer sie noch rumhängen. Am letzten Tag habe ich eine Fahrt gemacht, die war 2,5 Stunden lang. Ich bin am Anfang von Poggi überholt worden und am Ende von Tom Pitcock. Und das ist dazwischen von 100.000
peinlich,
anderen.
Peinlich,
Lennart, peinlich. Ja, du hörst dann immer schon hinten so diese Gänge, die so schalten und dann hörst du, dass die sich aber, du guckst so runter und denkst so, oh, wir stehen nur wie 250, 260 und du hörst von hinten, wie jemand näher kommt und du hörst so dieses lockere Unterhalten, denkst so, okay, okay. Und dann rauschen die alle so vorbei, dann kannst du natürlich nochmal 20 Watt mehr drauflegen und dann fährst du halt mit denen da hoch. Und das war für uns was, die allerletzte Abfahrt runter an die Küste und dann noch 3 Kilometer nach Morera. Auf jeden Fall habe ich dann gemerkt, wir natürlich, die haben ganz viele andere aufgesammelt. Wir waren dann, es war 4 Leute von Q36, Pitcock und halt noch 3 andere. Ich und mein Trainingskollege dann dahinter einfach weiter mit hochgefahren.
Ja.
Geht in die Abfahrt rein und auf einmal merke ich so, wir haben einen neuen Triathlon-Marketing-Manager bei uns im Ministry, Sebastian Kienle, der ja schon ein relativ guter Radfahrer ist.
Schon mal das ein oder andere,
Ding gewonnen hat. auf jeden Fall gucke ich dann irgendwann nach rechts, fahren wir in die Abfahrt rein. Sebi hat sich so ein bisschen zurückfallen lassen, weil er sich dachte, was macht dieser andere Typ? Da war so ein Holländer, so ungefähr so 20 oder so. Ja. Der war so scharf drauf, hinter diesen 4 Leuten zu fahren, dass der so neben mich gekommen ist und Kampflinie in so eine Serpentine reingefahren ist. Ich dachte so, Bro, beruhig dich, du kannst jetzt hier hinter diesen Leuten fahren, aber ich will hier nicht sterben. Also das war richtig krass. Und du siehst halt,
kam der mit Ellbogen an.
Der fuhr so wie im Rennen, wenn so jemand in die Innenkurve reinschiebt und das so dieses, man guckt sich nicht an, aber man weiß genau, der andere hält es so wie gegen. Und ich dachte mir so, ich dachte erst, was ist mit Sebi los? Was will der jetzt auf einmal? Und dann merkst du, das ist der gar nicht. Und dann dachte ich mir so, wer ist der Typ und warum? Der wollte unbedingt da an Tom Pitcocks Hinterrad da runterfahren.
Tom hätte das sehen können. Das ist ja, vielleicht hätte Tom gesagt, hier,
das
Teamchef.
Das ist ein Talent.
Der hatte da
immer noch einen Spot.
In die Kurve reingehalten.
Das war sehr witzig. Und wir haben am Tag vorher so ein richtig episches Duell von so 5 Touris erlebt. Gleicher Anstieg. Du fährst so hoch und 5 Stück vor uns, wir auch in der 2-Reihe einfach dahinter mit denen hochgefahren, die fuhren so ein typisches Touri-Ekels-Tempo, so 2,30, 2,40 und je länger dieser Anstieg war, so 2-3 Kilometer nur, wurde das immer schneller und diese Formation hat sich so immer weiter aufgelöst. So
die ersten Lücken reißen.
Die ersten Lücken reißen in dieser Touri-Gruppe auf, einer fährt so 3 Meter vor der Gruppe und dann war immer so, okay, sprinten wir jetzt, fahren wir all out und dann am Ende hat sich auf dem letzten 5 Meter.
Ganz kurz, irgendeinen braucht es immer.
Das war so ein unausgesprochen, so fahren wir jetzt schnell oder nicht. ich glaube, der Jürgen, der saffert gerade, ich drücke mal noch 10 Watt mehr und dann hat sich das da komplett zerlegt auf den letzten 200 Metern berghoch und oben Kuppe alle aufgehört zu treten.
Ja klar.
Instant.
Immer.
Das war auch wieder so, das war wirklich in a nutshell, wie so Touri-Gruppen da funktionieren.
Stark.
Cat
5 in einer Situation erklärt.
Cat 5, genau. In der Abfahrt waren natürlich alle weg. Alle total langsam runtergefahren.
Der Flex des Tages wurde ja schon ab da absolviert. War ja dann
genau, war ja schon ausge,
Ausgeflext.
Ausgeflext. Aber ja, Radfahren, da macht Spaß. Ist nicht die, ich sag mal, ist nicht die allerschönste Gegend, da unten Rad zu fahren. Ist ein bisschen karg und halt so typisch an der Küste, so typisch Touri-Zeug, ne?
Aber relativ ruhig.
Ich bin einmal dort gewesen, ich glaube 2017 war es. Und ich fand es auch so, so, muss ich ehrlich sagen, so halbgeil dafür, dass alle da rumrennen, ne? Denke ich mir halt immer, ich weiß nicht so ganz warum. Ist es das?
Ja, es sind günstige Hotels. Da ist ja, Benidorm ist ja im Prinzip Manhattan, wenn du da auf der Autobahn vorbeifährst, denkst du so, wer hat so viele Dinger dahin gebaut?
Ja.
Und die müssen die halt im Winter irgendwie voll machen, damit die sich irgendwie rentieren. Und dann haben die halt angefangen und natürlich ist das Wetter stabil.
Ja.
Es ist nicht viel los. Du kannst da schon gut trainieren, aber es hat halt nicht diesen Charme. Also wenn du jetzt mal sagst, du sagst, du hast Mallorca, du hast Girona und du hast diese ganze
Hey, schau doch mal mein Video an. Die Trainingsverorte.
Ja, ich wollte sagen. Und du vergleichst das mit einer Brand.
Ja.
Dann ist Girona ist Apple.
Okay.
Mallorca ist irgendwas, was gut ist, aber auch so ein bisschen, also seine Downsides hat, so vielleicht auch von der Infrastruktur oder so, du musst dahin fliegen. Und dann hast du
BlackBerry.
Dann hast du Benidorm. Das ist so funktional, aber auch eigentlich willst du lieber ein Apple haben.
Ja, okay, verstehe.
Würde ich jetzt mal so.
Ja, aber nur, du musst in dem Konstrukt halt noch reinspielen.
Benidorm ist so ein Cupra. Damit würde ich so eigentlich nicht gesehen werden, aber einige finden es cool.
Man muss dazu sagen wahrscheinlich, dass Apple und Girona, im Winter Apple mit Macken.
Ja, auch da natürlich.
Ne, also
genau.
Wetter
es
und
hat so einen anderen Vibe. So Girona hat diese ganzen schönen Cafés und diese Altstadt und sowas. Und,
da aber wurde Game of Thrones gedreht.
Da wurde Game of Thrones gedreht, genau. Aber du hast halt im Winter, ja, es ist nicht so wetterstabil, das musst du halt sagen. Das ist, wie wenn du sagst, Apple ist halt überteuert.
Ja,
das
okay,
ist halt auch
gut,
eine Downside.
Gut, ja, stimmt.
Ja, so sehe ich das. Und, aber an sich, von der Funktionalität, bringt diese ganze Gegend alles mit, was du brauchst.
Ja, ja.
Du hast zwei Flughäfen, die du innerhalb von einer Stunde erreichen kannst. Wie gesagt, da ist nicht viel los. Straßen sind eigentlich gut. Und ja, wenn du da im richtigen Hotel, also ich war dann auch mal 2 Tage bei diesem Sincrosfera Hotel.
Ja, war es auch mit
das
da?
Das liegt halt richtig gut, ne?
Ja.
Also da, von da aus kannst du sofort gut rausfahren. Da schleichen dann so so ehemalige Toursieger durch die Gegend und so diese ganzen, also Israel Primatech war halt da, also ich kenne den SRAM und Israel Primatech und die ganzen Dudes da, so Fuglsang, Froom, da dachte ich mir so, boah, Leute, sag ich jetzt einfach mal nix zu, aber
eure Zeit ist vorbei,
fährt immer noch Rad. Der ist hier immer noch im Trainingslager, mit welcher Ambition?
Mit einem 1 gegen 1 Duell gegen Contador auf Be Cool, habe ich gesehen. Ich habe leider, also gab es so ein Event, die beiden gegeneinander. Aber ich dachte so, oh, Leute.
Be Cool gibt es auch noch. Be Cool ist
Alle drei. Be Cool, Contador, Froom. Ihr wart vor 10 Jahren.
Ich habe ein Interview mit Contador gehört, im Jaron Thomas Cycling Podcast. Ja. Der war eigentlich ganz witzig.
Ja, ich glaube, Contador ist auch eigentlich ganz witzig. Aber irgendwie, also jetzt im Nachgang ist er irgendwie witziger als
früher
damals.
Früher mochte ich den gar nicht.
Gar nicht, ne?
Früher habe ich den
richtig. Der war auch gar nicht greifbar irgendwie.
Aber der hat eigentlich ein geiler Fahrer, wenn ich so an diese Tour 2007 zurückdenke, wo der so mit Rasmussen da hochgesprintet ist. Vor allem so diese Etappe nach Tignes, da ist der auch die ganze Zeit da losgescheppert.
Jetzt mal, ja, klar. Also ethische
das
Fragen
muss ich mir
mal
angucken, jetzt wo ich mal da war.
Ja.
Das finde ich immer geil, wenn man dann die Etappe nochmal guckt. Weil
stimmt.
Mit ganz anderen Augen so, dann denkst du, oh, das ist dieser heutige Tunnel, durch den man noch durch muss. Und
genau.
Also
deren Tempo und dein Tempo.
Unser Tempo war doch gut, als wir den
für die 2 Minuten war super.
Test gemacht haben.
Gut, zwischen 1,4 und 1,9 irgendwie VM gefahren. Also mal kurz Doping und ethische Fragen beiseite. War aber auch schon eine geile Fahrweise, muss man ja sagen.
Das sagen die sogar am Anfang von dem Podcast. Sagen die, Disclaimer hier, es wird einige Leute geben, die halt berechtigterweise auch sagen, wir konnten da interviewen, die Storys sind alle ganz cool. Fand ich interessant, dass sie das so gesagt haben.
Ja, es ist ein bisschen ehrlich dann auch irgendwo, ne?
Ja.
Das ist auch wie, glaube ich, mal Armstrong, ich weiß nicht, wo sagt er das? Ich glaube, in dem We Do Podcast dann oder irgendwie zu einer Recap-Episode nach der Tour. Und irgendwie kam sie mal auf die Tour 96 zu sprechen, doch 96, das Jahr vor Ulle. Und da meint der Tour 96, also das war nochmal anders. Also alle anderen Jahre war schon krass und das war nochmal anders. Das war nochmal ganz schlimm. Und da, also das
da
war so
dann wahrscheinlich wirklich jeder mittlerweile on the juice.
Ja, und Tour 96, sagt er, das war so, also da wollte auch nicht mal mehr drüber reden. Das war nochmal ein anderes Level als die anderen Touren.
Lance Armstrong, nicht drüber reden.
Genau. Echt so.
Da war es schlimm. Ich habe noch eine Technik-Story.
Ja, bitte.
Ich habe, erstmal wollte ich mit meinem Gravelrad nach Spanien fliegen und einen Tag vorher auch krasse Enttäuschung, war ich zum Training verabredet, werd abgeholt, wir fahren los, schaltet nix. So,
oh halt, stopp. Komm du mir nochmal an mit hier,
ja,
ich habe hier meine Knopfzelle leer.
Ich habe das Rad an dem Kabel gehabt, habe das vom Kabel abgenommen und bin losgefahren. Ich dachte mir noch so, cool, Lennart, das ist alles im Griff, Rad ist gepumpt, aufgeladen, fahr halt los, passiert gar nichts. Okay. Ne? Und turns out, es fehlte bei dem Schaltwerk hinten, wo das Kabel reingeht, dieses Gummihäubchen.
Ah, und dann hast du es rausgezogen?
Oder? Nee, und dann ist da, wenn du das nicht hast, als Tipp an alle, ich hatte das ja schon zweimal, das ist manchmal nicht dabei, dann kommt da halt Dreck rein oder Flüssigkeit. Ja. Und dann zerlegt es da irgendwas. Dann kriegst ich habe das Kabel dann rausgezogen und dann kannst du auch nicht mehr einstecken. Mhm. Und das hatte ich halt wirklich schon mal, das ist halt ultra nervig.
Also Kabel von Verbindungskabel zum Schaltwerk und nicht das Aufladekabel, diese Abdeckung.
Nee, genau, Verbindungskabel. Okay, Und dann musste ich wieder auf mein silbernes Fahrrad umsteigen. Mhm. Das war aber auch noch nicht fertig. Mhm. Das heißt, da habe ich dann die Kurbel rein, habe ich geschafft. Mit den Spacern habe ich auch geschafft. Hat sich auch gedreht, habe sogar die Kurbel gefettet, habe aber noch keine Kette drauf gehabt, dachte aber so, okay, ich habe hier extra, wie ein Profi, zwei Ketten am Anfang des Winters entfettet, hier Wachs eingepackt, habe gedacht so, oh Lennart, du bist so vorbereitet.
Ich bin so 2025.
Ich bin so vorbereitet, bin da hingeflogen, habe alles ausgepackt, Kette drauf, verlustet die Kette genietet, alles super, aber irgendwie springt die Scheißkette die ganze Zeit so drei Gänge. Und dann haben wir da so rumgerätselt, warum diese drei Gänge springen.
Ich ahne Böses.
Und dann sagt er halt irgendwann so, ja, guck mal auf die Nummer von der Kette. So, er sagt, steht da 8100. Und dann dachten wir, also es gibt nochmal einen Plot-Twist, dann sind wir eine Woche davon ausgegangen, dass ich zu dumm bin, eine Zwölffachkette zu kaufen. Ich habe das sofort selber geglaubt, dass ich zu dumm bin. Aber es war eine Zwölffachkette.
Hä?
Aber es lief halt trotzdem nicht.
Okay.
Also wahrscheinlich ist das Schaltwerk so leicht krumm gewesen, weil ich habe das Schaltauge getauscht, das war krumm. Ja. Und da haben wir irgendwann vor Steinfurt notgedrungen dann das irgendwas anderes krumm gemacht, dass es wieder gerade ist, damit ich das Rennen fahren kann.
Du machst das Schaltwerk krumm, wenn das Schaltauge krumm ist, das ist ja klar.
Sonst hätte ich das Rennen halt fahren können. Steinfurt liegt mir am Herzen, das Rennen.
Ja, absolut, verständlich.
Auf jeden Fall fand ich es einfach witzig, dass ich ohne zu hinterfragen direkt geglaubt habe, so, ja, ich bin zu doof, die richtige Kette zu kaufen. Ich hatte halt wirklich drei Ketten am Anfang des Winters, glaube ich, entfettet, aufgehängt. Dachte mir so, ich bin so prepared. Wenn das jetzt 11-fach-Ketten gewesen wären,
wäre
ich ja der übelste Horst gewesen.
Dreimal 11 abgestellt.
Ja, dann konnte ich auf jeden Fall diese drei räudigen Gänge da nicht fahren. Es waren genauso, die untersten beiden gingen, dann die drei da drüber gingen nicht. Braucht man auch nie, ne? Genau die Scheißgänge habe ich die ganze Zeit eigentlich gebraucht.
Ja.
Weil an einem Tag Rest Day bei Tudor haben uns Mika und Arthur abgeholt. Mhm. Arthur taucht einfach da auf ein Zeitfahrrad mit Scheibe auf.
Nett.
Ja, ich dachte so, Bro, ist das dein Ernst?
Das ist ein Mittelfinger wirklich in dein Gesicht in Fahrradform.
Fahren wir da los, ich habe das nachgeguckt. Ich bin eine Stunde 245 Average gefahren am Hinterrad. Ich habe nicht einmal die Nase in den Wind gesteckt.
Toller Talk auch.
Ja, der ist vorne gefahren neben Mika. Mika wird ja noch schlimmer getroffen. Der muss ja daneben fahren.
Yeah. Du hast aber schon links bekommen.
Aber das war schon echt heftig. Also du hast am Hinterrad echt die ganze Zeit wahrscheinlich nicht viel weniger getreten als er vorne.
Ach, schön.
Und also, dazu halt diese Kette.
Und dazu halt 54-16.
Ja, entweder 55-11 oder 12 oder irgendwas, was halt dann drei darüber liegt.
Also 55-18.
Ja,
irgendwie du hast sowas. Also, du hast also das ausprobiert, was die UCI gerade diskutiert, die Übersetzungsbeschränkung wie U17-Fahrer.
In der Mitte.
Ja, aber Übersetzungsbeschränkung zu fahren und dann zu gucken, ob das Rennen, das Peloton langsamer wird. Deine Meinung dazu?
Ja, wahrscheinlich werden sie schon langsamer werden.
Ich glaube, Dan Bigham schrieb ja dann, glaube ich, in einem Interview, er meint, es wird nicht langsamer. Es wird aber dazu führen, dass halt, klar, du hast die Topspeed nicht mehr so ganz, aber das Grundtempo,
es wird die Dynamik ändern.
Es wird die Dynamik ändern und halt alle, also es gibt richtig, du wirst halt deine Kadenz erhöhen müssen. So, und der am schnellsten treten kann, kann auch schneller Fahrrad fahren, wenn halt eine Belastungsbeschränkung da ist. Das ist der Limitator und dann werden alle anfangen, halt übertriebene Kadenzen fahren zu wollen. Und das macht es vielleicht unruhiger im Feld und vielleicht auch wieder gefährlicher.
Sehe ich auch so, ja. Aber ich glaube, also diese Kadenzen, das sieht wahrscheinlich richtig kacke aus.
Das sieht richtig kacke aus. Übersetzungsbeschränkung weiß ich nicht. Dann bist du ja wirklich faktisch, wenn das richtig schnell geht, bist du faktisch der Schnellste, wenn du 120er, 125er Kadenz fahren kannst.
Mhm.
Dann strampeln wir alle da wirklich rum, wie so auf MyWoosh die Avatare.
Aber ist ja witzig eigentlich, weil dann bringt dir dann die reine Power eigentlich gar nicht mehr so viel. Ja,
du musst halt extrem schnell treten können. Die muss die ganze Biomechanik auf dem Rad auch ein bisschen verändern, dass du einfach schnellste Bewegung der Beine halt generierst.
Boah.
Alle auf, Ja, dann vielleicht wieder auf, definitiv auf kürzeren Kurbeln, damit du schnell, den Hebelarm kannst du gar nicht so wirklich nutzen dann wahrscheinlich. Kommt auf den Gang an, der gefahren wird, aber.
Gangbeschränkung, ja, ich weiß nicht, vielleicht kann man das jetzt irgendwo kappen bei, man fährt ein 55er, 56er Kettenblatt und wir verhindern, dass man in 5 Jahren alle mit einem
62-11 irgendwo die Abfahrt runterknallen, genau.
Sowas. Oder man stellt Blitzer bei der Abfahrt auf. Darf nicht schneller als so und so viel km/h.
Ja, nee, du musst Zeitsegment machen. Das hast du dann im Average quasi.
Genau, die Abfahrten werden neutralisiert gefahren.
Oh Gott, das wäre richtig peinlich.
Dann halt eher diese Airbags vom Skifahren oder vom...
Ja, aber ich glaube, ja, das wird aber von der Fahrweise, vom Gefühl, wenn auch richtig viele sich beklagen. Ja. Aber wahrscheinlich ist dann auch wieder wie damals
Helm. Über den Helm haben sich auch alle beklagt. Und am Ende sind sie, glaube ich, froh, dass sie das Ding auf der Birne haben.
Die meisten schon.
Das war jetzt meine Catcher-Story und den Humas. Ich habe hier aber noch ein paar andere Sachen stehen. Erstmal überragende Überschriften in letzter Zeit bei Radsport-News, fand ich. Oder auch entweder das oder ein überragendes Interview. Emanuel Buchmann, die Tour mit Cofidis wird bestimmt cool.
Aber bitte auch das Bild dann dazu, wie er so guckt. So.
Ja, was ist das für eine Überschrift? Was
ist bestimmt cool. Wird
bestimmt cool. Die Party war echt nett.
Stark. Darunter auch der Artikel Wisma gegen UAE in Saison 25, niemand anderes hat eine Chance oder sowas.
Ich hatte noch einen anderen Artikel letztens, Mathieu van der Poel, es ist alles in Ordnung.
Ja genau, hab
ich
auch gesehen. Es ist alles in Ordnung.
Die Tour wird bestimmt cool. Und bei van der Poel ist alles in Ordnung. Was sind das für ChatGPT-generierte?
Also wie bei nichts Buchmann aussagen.
Verstehe ich das noch. Das ist glaube ich eins zu eins, was der gesagt hat. Aber wie wenig Enthusiasmus.
Aber vor allem auch so das Bild von Van der Poel, da guckt er auch so einfach neutral. Ja, genau. Es ist alles in Ordnung.
Da war noch zwar noch die Überschrift mit kleiner Sturz, aber so nur diese wirkliche Headline, dachte mir so, Leute, dann macht doch lieber keinen Artikel, so wie wir hier den Podcast für 2 Jahre.
Ja, aber dann schreibst du halt trotz Sturz alles in Ordnung. Also trotz, ist das so
genau. So, wenn du nur die Überschrift denkst, du so,
es ist alles in Ordnung.
Ja, danke für die Info. Alles in Ordnung sein.
Danke für die Info.
Wo ist Caleb Ewan?
Ja, das ist aber wirklich die Frage.
Das ist wirklich die Frage.
Also Hintergrund, Caleb Ewan hat,
schon in der schon, Mitte der Saison hat man
der
gehört,
Ärger, ne?
Der ist, da gibt's, der will weg.
Ja, da gab's schon auch Reiberei mit der Teamleitung. Dann wollte er doch zu Astana.
Genau.
Und das ist dann irgendwie jetzt geplatzt oder dann, und infolgedessen gab es aber nochmal jetzt irgendwas, was vor Gericht steht, wahrscheinlich gegenüber, weil er, keine Ahnung, gegen seinen Vertrag irgendwie verstoßen hätte und auf einmal ist er nicht bei nirgendwo mehr da.
Ist nicht mehr auf der Website, ist nicht im Lineup für die Nationals gewesen, ist nicht im Lineup für die Tour Down Under. Wo hast du das her mit dem Gericht? Ist das so in den Hinterkopf? Weil ich habe da jetzt nichts präsent.
Ich glaube, es war auch im letzten Satz bei Radsport News, glaube ich, mit drin, dass ich glaube, aktuellste Artikel, ich glaube, vor zwei Tagen, irgendwann war was relativ Aktuelles und da gab es das nochmal mit drin.
Also,
da ist auf jeden Fall ihr Thema.
Genau, ich habe gelesen, oder ich habe irgendwie einen Artikel gelesen, wo auch nicht so richtig klar hervorgeht, dass was jetzt da genau passiert ist. Mhm. Aber so ein Szenario, was ich mir jetzt einfach da rausgezogen habe, ist, wenn du einen Vertrag auflöst mit einem Team, dann löst du deinen aktuellen Arbeitsvertrag auf und dann kannst du irgendwo anders signen.
Ja.
Wenn das aber dann nicht klappt.
Ja, ist dein Vertrag noch gültig oder ist
es? Nein, dann hängst du halt da und ich habe eine Vermutung, dass es vielleicht so war, dass er sich am Ende aus dem Vertrag rausgekauft hat und das Ding mit Astana aber nicht funktioniert hat und dass er jetzt am Ende da sitzt und keinen Vertrag hat, weil er sich nicht wirklich hundertprozentig einig war mit Astana, bevor er das Ding mit Jayco Alula aufgelöst hat.
Das kann sein. Also mein Satz war hier nur, unter Verweis auf mehreren Quellen schrieb Escape Collective weiter, dass möglicherweise sogar ein Gerichtsverfahren zwischen den beiden Parteien anstehen könnte. Also auch ein bisschen hypothetisch, aber ja.
Vielleicht will er sich wieder reinklagen. Ich hab doch gar nicht gesagt, ich will weg. War ja nur Spaß.
Wir haben doch gesagt, ich bin nur weg, wenn ich auch ein Team finde, oder?
Genau. Also ich kann dir nicht genau sagen, ob das am Ende... Also ich tippe mal, du kannst deinen Vertrag einseitig auflösen und irgendwie Free Agent werden oder du kannst halt auch so ein Three-Party-Agreement finden, wo das neue Team und das alte Team, so ist es ja gelaufen bei Maxime van Gils zum Beispiel.
Ja.
Ich glaube, da gibt es halt 2 Möglichkeiten und je nachdem, was gewählt wurde, das ist halt alles nur Spekulation, aber das sieht alles ganz komisch aus und jetzt hängt er da ab und hat kein Gehalt, hat kein Team, hat kein Rennprogramm. Das wird
relativ
sicherlich
spontan.
Schwierig sein, mental sich da den Arsch aufzureißen im Training. Und letztendlich hat dann vielleicht Radnet Rembre bald einen neuen Sprinter.
Ja, doch, das war sowas passiert dann auf einmal.
Ich frage mich, wo der jetzt hingeht. So wie, weil der hat sicherlich sehr gutes Geld verdient.
Ja.
Welche Option hat so jemand jetzt?
Wenn der nicht mit dem Radsport aufhören möchte, wahrscheinlich irgendein Devo-Team als Übergang.
Ja, Devo-Team, Caleb, also.
Ja, doch, also. Oder glaubst du, der wird lieber aufhören, als es nicht zu tun?
Nein, irgendein Pro-Team, aber ich würde es mal so spekulieren.
Ich hätte jetzt mal gesagt, Devo-Team als Übergang für im nächsten Jahr müsste dabei, aber jetzt müssen wir irgendwie dir einen Platz schaffen. Kriegt wahrscheinlich
ja,
ganz gut.
Dann ist es ja eh easy, weil wenn du ins Devo-Team steckst, dann kannst du ihn ja trotzdem für die.
Ja, eben.
Für
die das wäre jetzt eine Lösung, dachte ich.
Ja.
Oder irgendein Team freut sich jetzt über vielleicht relativ.
Ja, irgendjemand freut sich jetzt, das meine ich ja. Irgendjemand schießt jetzt einen Caleb Ewan günstig. Mhm. Die Frage ist, was für einen Caleb Ewan holst du dir da? Der hat schon eine sehr lange Zeit auf World Tour Niveau nicht mehr gewonnen. Ich glaube, seit 2022.
Das ist schon lang. Als Sprinter.
Als Sprinter, genau. Genau der,
das halt 4 Tage, bevor die Männerstraßensaison beginnt, ne? Das ist schon.
Ja.
Ist schon tight.
Letztes Jahr hat er eine Etappe bei der Tour of Oman gewonnen. Vuelta a Castilla y León. Eine Etappe Vuelta a Burgos und that's it. So in den anderen großen Rennen im Giro ist er ein paar Mal Top 10 gesprintet, also 3 Mal.
Ja.
Nicht berauschend für einen Caleb Ewan.
Nee.
Und wenn du dir auch so seine Punkte und seine Platzierung im Ranking anguckst, ist es halt wirklich so eine Pyramide. Ne? Geht immer weiter hoch, bis er einmal 9. in der Weltrangliste, in der Pro Cycling Stats Liste ist. Und dann jetzt geht er dann auf 21, 77, 62, 90, 251 war die letzte Saison. Also der ist richtig abgerauscht. Ja. Das heißt, ist halt auch sowas, wo ein Pro-Team jetzt sagt, natürlich ist es eine Chance, du holst einen großen Namen, aber auch ein Risiko. Weil who knows, ob der komplett die Lust verliert.
Ja, ja.
Ja. Total Energies.
Meistens dann, oder?
Die hatten ja
These,
wohl.
Total Energies, das Diffadange der World Tour Teams.
Ich weiß nicht, ob Diffadange, weil Total Energies hat eigentlich Geld. Die hatten ja auch, waren ja auch im Rennen Alaphilippe zu sein.
Ja.
Den haben sie nicht bekommen. Das heißt, da muss ein signifikanter Betrag eigentlich frei sein. Dann fahren ja mittlerweile nur noch Franzosen und Steph Kras als Belgier.
Krass.
Stark, Lukas. Stark das Unterbewusstsein von Lukas.
Einfach verknüpft.
Das nächste Wort, was wir wählen, ist krass. Und dann, aber die haben halt auch nur 26 Fahrer im Kader.
Okay, ja.
Geil wäre eigentlich so ein Signing wie Unibertitima Rockets.
Das wäre cool, ja, das wäre richtig gut.
Aber ich glaube, das ist halt, ich weiß nicht, ob da so jemand dann auch da reinpasst.
Kommt auch an, wie günstig er sich macht.
Ja, und wie mit jemand auch so da reinpasst. Also das ist ja eine Truppe mit einem extrem guten Vibe intern. Und wenn dann so jemand da reinkommt, weil die stehen halt auch voll für so eine neue Art von Rennteam. Das ist eine ganz andere Dynamik. Und je mehr Leute du da reinholst, die halt so diese 0815 Pros sind, die sagen, die sind so aufgewachsen, wie man es halt immer schon gemacht hat, desto mehr kannst du auch so eine Kultur in diese ein andere Richtung drücken.
Ja, ja klar.
Und ich glaube, das wollen die halt auch nicht. Oder das würde ich auch nicht machen an deren Stelle.
Klar, von so einem Trendteam dann halt zu wieder so eine Altbacken-Mannschaft. Aber die Frage ist halt, ob du so einen Caleb Ewan, ob der vielleicht auch da reinpassen könnte vom Charakter. So, wenn du halt jemanden hättest. Stell dir mal vor, also so ein Fahrer, der dann sich aber diese Mentalität von Unibet.
Die Lockerheit,
genau, annimmt. Auch mal ein YouTube-Video reinquatscht. Das wäre wiederum cool.
Das wäre cool. Und ich glaube, da würde so jemand dann auch, ich glaube, das macht viel Freude, in dem Team zu fahren. Und ich finde, das Team an sich mit den Fahrern, das performt halt eher. Die sind alle ein bisschen besser als Conti-Fahrer gewesen. Das waren die Leute, die nie so richtig die Chance bekommen haben.
Ja.
Und viele von denen haben den Schritt auch gemacht, den man machen musste. Also ich habe selten so Rennen geschaut, wo ich dann dachte so, oder ich war vielleicht vor Ort und da siehst du so ein Gruppetto und denkst du, da sind alle 6 Unibet-Fahrer. Sondern das ist eben nicht so. Da ist dann mal einer drin, aber die anderen sind halt dann irgendwie in der ersten Gruppe von 40 Fahrern, die ankommen. Oder sind dann immer relativ viele von denen drin. Sogar mehr als etablierte Teams.
Die waren ja auch stark.
Ja. So an sich, ich weiß nicht, ob das da, ich glaube nicht, dass das finanziell machbar wäre, aber könnte schon irgendwie funktionieren. Sonst ist natürlich Israel noch da. Die haben ja 30 Fahrer, sehe ich gerade. Da ist das Ding schon mal gegessen. Lotto kann er nicht wieder zurück. Lotto auch irgendwie komisch heißen. Jetzt nur noch Lotto. Haben ja Destiny nicht mehr als Partner. Das steht überall nur noch Lotto. Das Trikot finde ich eigentlich ganz cool.
Das wird noch ein bisschen dauern, bis ich das drin habe.
Q365 Trikot finde ich richtig gut. Das ganze Setup finde ich ist echt nice. So, das mir gefällt das Scottrad irgendwie. Und das neue Berg-Scottrad.
Ja.
Das soll ja auch sehr, sehr krass sein. Also wenn du das hochhebst, ist es extrem leicht. Mir gefällt das ganze Design. Mir hat auch beim letzten Mal das Q365 Design gefallen. Da haben zwar einige Leute gesagt, ihnen gefällt es nicht, dieses Silber, aber ich fand es schon immer recht schick. Ja. Also ich weiß nicht, wo er hingeht und wie sich die Situation.
Wir lassen uns überraschen. Also so wie ich uns kenne, ich meine, morgen kommt die Folge raus, irgendwann heute Nachmittag kommt News und wir sind gerade komplett
wieder. Legion of LA signs Caleb Ewan.
Damn, das wär krass. Gewinnt die American Crit Cup Serie.
Ja, genau.
Anderer Fall, Karriereende, Marc Pardun. Gut, letztens war er auch nicht mehr viel bei rumgekommen, aber wollte ich nochmal kurz reinwerfen.
Boah, ich habe es auch gelesen, dachte mir so, Junge,
auf wegen gesundheitlicher
Probleme. In einer Woche hat er so krass performt, in dieser einen Woche bei der Dauphiné, da ist der so krass gefahren.
Ja, und jetzt wegen gesundheitlicher Probleme.
Ja, man möchte jetzt ja nicht irgendwie sowas nahelegen, aber es gab schon immer die Gerüchte und ich fand es krass, dass ihn damals IF gesigned hat, muss ich sagen.
Das passt. Haben wir, glaube ich, vor 2 Jahren, würde ich auch sagen, drüber gesprochen, dass das nicht zu IF passt, ihn zu signen.
Ja, und da hat er auch wirklich überhaupt nichts mehr hinbekommen.
Ja.
Ja, also rein theoretisch, wenn da was dran wäre, dass er irgendwie ein bisschen rumgetrickst hätte, dann ist es ich finde es ein krasser Fingerzeig, dass das sehr effektiv sein kann, weil der Unterschied ist gigantisch.
Ja. Ich fahre übertrieben gut vorne mit dabei und 1,5 Jahre später bin ich zu schlecht, überhaupt irgendwas zu machen, hört dann mit meiner Karriere auf.
Genau. So, und da weißt du natürlich immer nicht, was dahinter steckt, gesundheitliche Probleme, mentale Probleme kann auch sein, dass du nicht trainierst, aber die Spannweite ist extrem krass.
Ja, klar.
Und es fasziniert mich halt immer wieder, wie groß Spannweiten auch so in der Performance sind. Weil da vorne rauszufahren, das, was er da gemacht hat in dem Jahr, da sind die ja hinten Vollgas losgefahren, der hat irgendwie keine Zeit verloren auf die
Unit. Das ist so krank.
Ja, hatte ich ganz vergessen, aber Marc Pardun beendet seine Karriere.
Wer, ganz kurz dazu, bevor wir jetzt noch ernstere Themen sprechen, bevor er nicht seine Karriere beendet hat.
Themen.
Ja, nichts ganz so besonders. Wenn seine Karriere nicht beendet, das ist dritter Giro 2004 und Giro Etappensieg 2011 am Großglockner, José Rujano. Und
fährt jetzt mit, gehst du gerade hier?
Ja klar, die Radsport-News, aber ich fand es trotzdem witzig, der mit seinem Sohn zusammenfährt.
Den habe ich natürlich auch erstmal dann mir angeschaut.
Sehr gut.
Und geguckt, was der so.
Manchmal denken wir an der Stelle gleich.
Ja. Aber ich habe es irgendwie vor ein paar Tagen gemacht, als ich den Artikel gesehen habe.
Ja.
Aber ich habe dann auch gesehen, der Sohn wird leider kein Giro-Podiumskandidat mehr.
Nee, nee.
Und auch José Rujano war mal eine Zeit lang aufs Abstellgleis gesetzt worden, aus bekannten Gründen. Und hatte 2 Giri, wo er stark war.
Mhm.
Ja, da sagen wir jetzt einfach nichts.
Wie immer in der Zeit zwischen 2000 und 2014.
Ui, 14, ja.
Ja, da war 2013 noch bei Vacances Soleil gefahren.
Vacances Soleil auch krasses Team.
Vacances Soleil, krasses Team mit einigen Fahrern, die da nicht aufhören wollten mit dem Radsport. Ja, das fand ich nur ganz witzig, das zu lesen. Dann wollte ich einmal dich fragen, wie viel würdest du dir selber auch prozentual zuschreiben an Miterfolg, dass 50 Kilometer lang in Australien eine Ministry-Flasche von vorne fährt bei, ich sag mal, dem ersten Sieg des Jahres.
Ich habe es noch gar nicht gesehen. Also ich habe das Ergebnis gesehen, dass jetzt heute Tour dann Ander gestartet ist, der Frauen und direkt
Daniel Klingenfeld.
Genau.
Wirklich mit einer 50 Kilometer Solo-Attacke und ich habe noch vorhin noch mal kurz reingeseppt und trägt 50 Kilometer eine Ministry-Flasche mit. Würdest du sagen, du hast auch damit partizipiert? Also, sie kann sich auch ein bisschen bei dir bedanken dafür? Oder?
Noch hat sie nicht angerufen, aber ich sag Bescheid, wenn das der Fall ist.
Gut. Erster Sieg des Jahres der Saison 25 mit einer Ministry-Flasche. Könnte man ja nochmal kurz.
Können wir einfach nochmal so sagen. Ich finde es halt eher krass, dass sowas da passiert. Die waren ja wohl alle noch nicht so richtig im
Die waren alle nicht im Race-Modus.
Die waren alle noch nicht so richtig im Race-Modus.
Ich habe mir das auch mal angeschaut nochmal. Also die Attacke war ein etwas längerer Anstieg noch, wo aber alle irgendwie relativ geschlossen drüber gefahren sind, außer so eine, ich sag mal, 20, 25 Fahrerinnengruppe, als gerade so zwei, drei Attacken dann immer abwechselnd gingen und sie ist halt solo weggefahren als Konterattacke 4. So nach dem Motto, alle sind jetzt ein bisschen angegraut, sie fährt los und die hat man wahrscheinlich nicht richtig ernst genommen, fährt los und ich habe ihre Strava-Datei leider nicht dazu, aber Ellie Wollaston, die dann Zweite wurde.
Den Sprint gewinnt.
Genau, leider nicht mit Power, aber ich habe einfach mal die Geschwindigkeit und sowas angeschaut. Von dem Punkt, die 50 Kilometer bis ins Ziel, ja, 40,9er Schnitt, 41er Schnitt und auf der flachen mit so einer False Flat, wo es dann so 5 Kilometer lang mit 0,3% leicht bergauf geht, fährt das Feld hinten 35. Also irgendwie waren die, haben das ganz schön verschätzt. Ich glaube, die haben gedacht, ja, die holen wir eh. Und irgendwann, dann ist sie vorne auch langsam gefahren. So, und dann spart die sich halt auch irgendwie ihre Ressourcen ein.
Ja, du musst die nur belisten. Nee, die ist halt natürlich so schnell gefahren, weil die top gefühlt war, Lukas. Die konnte gar nicht mehr langsam fahren. Nee, aber es ist ja richtig so. Ich meine, ich habe das jetzt nicht gesehen, ob, wenn das dann auch bewusst so war, dass wenn du vorne ein bisschen langsam fährst, du kannst ja auch den sterbenden Schwan spielen.
Ja, klar.
Und du musst das ja auch. Und auf einmal die letzten, wo die sich denken, ja, safe, holen wir die jetzt ein, dann hältst du halt voll gegen.
Ja, genau.
Ich meine, das ist die einzige Chance, die du hast.
Logisch, logisch, aber, vor allem als Solistin.
Aber hinten haben sie halt trotzdem, ohne es gesehen zu haben, hinten müssen sie halt trotzdem, ist auch krass
verkackt. Die sind von Kilometer, weiß nicht, 70 bis 80 gab es einen Anstieg, jetzt 15 Kilometer, Average 1,6%, also jetzt nichts Großes. Da fahren die halt 30er Schnitt.
Ja.
Und dann fahren sie aber die letzte 15 Minuten mit Abfahrt in Ziel halt 56.
Was halt häufig mal passiert, sowas, geil, bei Pro Cycling Stats ist ein Finish-Foto von der Zielkamera, die nochmal das Foto-Finish aufnimmt. Aber es ist ja nur ein Solofahrer.
Ja, ganz stimmt. Das ist Quatsch, das habe ich auch gesehen.
Aber was ich sagen wollte, das passiert halt häufig, wenn du so eine Konstellation hast, wo kein Team sich sicher ist, wir gewinnen hier diesen Sprint.
Ja.
Und das ist oftmals am Anfang einer Saison so, da, weißt du, du hast noch nicht die Fahrerinnen oder Fahrer, die sagen so, klar schieße ich das Ding ab, weil ich habe ja da letzte Woche schon die Etappe gewonnen
und genau.
So. Dann alles ein bisschen so, lass ich jetzt meine Teamkollegen fahren, nachher verkacke ich den und dann hast du sowas. Ich meine, es sind auch nicht viele Top-Sprinterinnen am Start.
Ja, das stimmt auch. Aber ja, daran sieht man so ein bisschen, wie die Dynamik eines Feldes funktioniert, vor allem wenn halt die Hierarchie fehlt. Das ist wie die erste Tourwoche. Klar, da sind alle halt Top-Shape, aber dann ist auch so ein bisschen weniger Einigkeit. Wer fährt denn jetzt eigentlich?
Ja, genau. Und dann hast du halt sowas und es überrascht immer wieder. Gleiches Ding eigentlich passiert bei den Meisterschaften in Australien.
Mit Luke Plapp? Oder
Nee, dem Zeitfahren ist selten relativ viel Taktik.
Also nicht mehr eingeholt.
Ich glaube, der Nachmittag, der fährt auch langsam. Ich fahre jetzt auch mal ein bisschen langsam. Die Durbo mit einem, Luke Durbridge mit einem Solo.
Ja.
Aber auch im Frauenrennen gab es halt eine Situation, wo vorne eine Gruppe durchgekommen ist. Mit so absoluten, ich nenne sie mal Outsidern, und die das Rennen unter sich ausgemacht haben. Es hat trotzdem Lucinda Stewart gewonnen von Jayco Alula, aber aus dem Conti-Team, die U23-Fahrerin ist und damit U23-Meisterin und Profimeisterin geworden ist.
Das ist cool.
Genau, und das heißt, die Gruppe, dann Platz 2 eine Fahrerin von Saint-Michel, dann eine Gravel-Fahrerin auf Platz 3, Kasia Bolio, die dieses Jahr beim Pass Racing Team Gravel-Rennen fährt und eigentlich auch im Gravel-Bereich zu Hause ist. Also da ist auch eine Gruppe durchgekommen. Und ich meine, da kommt noch hinzu, für die Australier muss es eigentlich noch schwerer sein, vor allem für die Profis, weil die starten ohne Rennrhythmus in eine nationale Meisterschaft, die eh immer ultra weird ist, finde ich. Und die Leute, die aber da Rennrhythmus haben, sind halt die Local-Fahrer, die den australischen Sommer halt genutzt haben.
Ja.
Und die sind halt im Rennrhythmus drin. Das heißt, eigentlich ganz geil, diese Meisterschaft zu haben, weil die Top-Leute, die finden, die müssen halt im Juli peaken, aber die Leute, die da zu Hause sind, die sind gerade in ihrem Peak, weil da ist ja Sommer.
Ja, klar. Du musst auch schon irgendwo timen, dass du natürlich jetzt nicht Peak hast und im Sommer halt nicht mehr Peak hast, aber halt die aber nur.
Für die Amateure, da ist
genau,
ja egal.
Für die Amateure, ja.
Das heißt, das schließt die Lücke so ein bisschen.
Ja, das stimmt.
So, und wenn du jetzt auch kein Amateur oder 23-Fahrer bist, der danach in Europa in der Saison fährt, dann bist du halt relativ kompetitiv da. Und deswegen finde ich die Rennen bei der australischen Meisterschaft eigentlich auch mal ganz spannend, weil du siehst halt immer welche von Team Bridgelane oder, wie hießen die früher, diese weißen weißes Trikot, sah immer sehr geil aus, Special Bike gesponsert.
Ja,
ich glaube, TX Inform oder sowas.
Mit so orange-blau? Nee. Okay, dann habe ich was anderes.
Weißes Trikot.
Aber in Form weiß, was du meinst, ja. Genau.
Aber das sind halt immer ganz geile Rennen gewesen. Und ich glaube, es liegt halt häufig auch an solchen Punkten.
Ja, klar.
Und ich erinnere mich damals, sich zu sehen, wenn wir. In Deutschland kannst du das niemals replizieren. Ich will jetzt auch nicht im Dezember deutsche Meisterschaft
auf keinen Fall. Also sind wir auch wir nicht gut. Und jetzt kommt die Swift Racer. Genau. Ich war damals bei Cortellotto im zweiten Jahr, als ich gefahren bin. Raphael Freienstein im Team, der den Sommer.
Der ist danach in diesem Team gefahren.
Genau, ich weiß. Deswegen hatte ich auch so ein bisschen das mit eigentlich mit Blau, Orange und Weiß halt hauptsächlich irgendwie assoziiert. Aber
ein bisschen Rot oder Orange in dem
Logo. Ja, genau. Ja, genau. Und ich weiß halt genau, dass er damals eigentlich bis Februar, März dann halt in Australien gechillt hatte. Und dann kam er halt wieder. Und dann kamen die ersten Rennen in Holland auf der Windkante und so. Und da war halt schon kalt, klar, aber der kam halt mit einer 380er Schwelle irgendwie an. So, das war schon, der war schon, ja. Weißt du, was der war? Der war frech braun, war der. Der war knacke braun.
Der sah schon richtig,
der sah richtig Sommer aus.
Ja.
Und wir, so richtig teigige, weiße,
komplett weiß, Almans. Auf Mallorca einmal kurz Knielinge getragen.
Ja, echt.
Wahrscheinlich die ganze Zeit kurz, wenn man ehrlich ist.
Ja, weil, obwohl man es hätte nicht machen sollen.
Was man nicht hätte machen sollen.
Ja.
Aber ich glaube, das ist schon, ich meine, ich merke es immer wieder oder habe es immer wieder gemerkt, wenn man früher Anfang der Saison nach Belgien gefahren ist, so im März,
ja.
Da hatten die aber schon 4 Rennwochenenden, weil die ab Ende Februar Rennen fahren. Boah.
Die sind im Rennrhythmus drin.
Die haben uns so verprügelt und dann im Juli sah das Ganze schon irgendwie anders aus. Gleiche Fahrer, aber du hast ein bisschen mehr den Rennrhythmus und auf einmal merkst du so, ja, funktioniert schon ein bisschen besser mit den Laktaten.
Total.
Vor allem früher so, wenn du halt noch dieses krass, wir fahren erstmal nur Grundlage, dann fahren wir ein bisschen Schwelle und im ersten Rennen platzt deine Lunge und dieser Blutgeschmack. Da hast du halt dann einen krassen, ich glaube, heutzutage wäre es auch nochmal anders, du würdest auch nochmal anders dahin kommen.
Du könntest so einen epischen Netflix-Mehrteiler machen aus Herford und Düren merken, wie hart diese Belastungen sind.
Es tut schon richtig weh. Du hast eben, Plapp gesagt, ist wieder Zeitvermeister geworden. Es gibt einen geilen Instagram-Account, ich glaube, der heißt Cycling Spy.
Okay.
Der sich so auf so Tech-Sachen fokussiert. Immer so
Okay.
Der hat auch gepostet hier, sehr wahrscheinlich einer von diesen Vortex-Anzügen, den Plapp da anhat, die sind jetzt von Marp gesponsert.
Ja.
Aber die haben wohl noch keinen Zeitfahr-Einteiler.
Mhm.
Und dann hat er da, der sucht sich halt immer so raus und mit so Detailshots, sagt, hier in dem Detail erkennst du, dass es wahrscheinlich der und der Anzug ist.
Ah, stark.
Haben ja schon immer mit denen zusammengearbeitet, da kostet ja irgendwie ein Anzug so 2.500 Euro oder so.
Das ist so irre.
Soll aber schnell sein.
Ich finde es spannend, also wir hatten ja, was auch in der Zwischenzeit.
Du hast ja umgetestet.
Ich wollte sagen, was auch in der Zwischenzeit passiert ist, wir hatten ja einen Aerotest auf der Bahn gemacht mit einem Athleten von mir, dem Michael. Der hat es echt ganz gut gemacht dafür, dass er nie auf der Bahn gefahren ist. Ist mal so ein Mysterium, wie schnell gewöhnen die Athleten sich daran, dass das Ding auch brettsteil ist, die Kurve.
Ja.
Dann musst du an Aeroposition fahren, dass es auch nicht mehr so angenehm ist und dann halt noch diese Position auch nicht verlassen und nicht immer panisch irgendwie in die Kurve gucken. Aber hat er gut gemacht und ich weiß halt einfach nur von unserem Aero-Experten auch, dass Stoff halt einfach eine schwierige Sache ist. Sagt er auch so, ja, du kannst halt schnell Stoff kreieren, dann ist aber halt jeder Körper ist irgendwie ein bisschen anders. Hast du hier ein bisschen mehr Delta, da mal ein bisschen mehr Bizeps, da ein bisschen mehr Oberschenkel oder hier ein bisschen mehr Gluteus. Langer Oberkörper, kurzer Oberkörper. Dann stretchst du den Stoff am Oberkörper, im oberen Teil, anders, als er vielleicht am Beinabschluss sein sollte und whatever. Und dann hast du halt einfach diese, wenn wir jetzt mal ganz stark ranzoomen auf den Stoff, was du halt dann stretchst, du hast ja so eine gewebte Fläche vielleicht oder was auch immer für eine Fläche und ziehst die halt in gewissen Stellen auseinander, erzeugst du quasi wie eine Art Fanggitter.
Ja.
Deswegen sind damals zum Beispiel diese Überschuhe, diese typischen, kennst du noch diese Bi-Racer-Überschuhe, die du einfach mit so einem Mini-Reißverschluss zugezogen hast, diese ganz klassischen, bevor das überhaupt relevant wurde, die waren langsamer als ohne. Weil das halt einfach so ein
Aber die sahen besser aus.
weil dieses da an der Stelle einfach so ein Fangnetz entsteht, wenn du den Stoff halt stretchst und das macht halt dich schnell, das bremst halt einfach nur.
Ja.
Wenn du das aber wiederum an den richtigen Stellen machst oder an den richtigen Stellen auch ein paar Nähte einbaust, die dann eine Windabrisskante erzeugen, was du nämlich auch nicht möchtest, ist ja, dass der Stream der Luft glatt über deinen Körper drüber geht, weil dann hast du das Problem, dass hinten sich sehr stark zusammenzieht, es gibt quasi wie eine Art Zugeffekt, dass du quasi nach hinten gezogen wirst halt. Wenn du aber eher den Stream brechen kannst, deswegen haben wir so ein paar Seitennähte, dann rollt quasi der Wind so ein bisschen mehr über deine Form drüber und dann hast du auch wieder die Möglichkeit, dass ein Anzug wieder schnell sein kann, obwohl der eigentlich Wind fangen würde, weil du das gebrochen hast.
Aerodynamik ist so komplex. Ich habe letztens einen Podcast, gibt es auch als Videopodcast, der heißt High Performance, geschaut mit Adrian Newey, dem Designer, dem Autodesigner von Red Bull, der war vorher bei McLaren. Und auch da, wie er so, er wird ja als der Mann, er wird genannt der Mann, der Luft sehen kann.
Ah, stark.
Und dann erklärt er aber auch so ein bisschen, okay, und wir wollen hier die Luft da und da haben, wir müssen die Luft in die Richtung schieben. Dann malt er das auch so ein bisschen auf, super interessant.
Ja, genau, guck aber, dir mal die, guck dir, es gibt ja so Streamline-Aerodynamik-Grafiken von Formel-1-Autos.
Ja.
Was da für Verwirbelungen entstehen.
Alleine, wenn die dann irgendwo hinter einem herfahren und auf einmal, also die fahren Licht auf und auf einmal der hintere macht irgendwas, wo du denkst so, Bro, du kannst ja gar kein Auto fahren. Dann ist das halt irgendwie so Dirty Air oder der Wind kommt auf einmal aus einer anderen Richtung und dann wird das Auto halt komplett unfahrbar, weil das in, weil sich ein kleines Detail geändert hat.
Ja, genau.
Und da ist es natürlich noch relevanter, aber du kannst dir viel da abschauen und deswegen siehst du auch so viele Formel-1-Aerodynamiker, die dann den Weg auch in den Radsport finden. Die müssen sich wahrscheinlich an die niedrigeren Geschwindigkeiten erstmal gewöhnen, aber auch da, ich glaube, da liegt noch ein Riesenpotenzial.
Und klar, jetzt hast du mit der Formel 1 bei Topspeed und sowas entscheiden, oder wie schnell kommst du auf hohe Geschwindigkeiten, aber dann ist, hast du auch quasi einen Motor und kannst ja irgendwie auch zu und schalten, zu und abschalten, wie so ein bisschen, wie du selber möchtest. Wenn du es aber in Radsport überträgst, wenn halt energetische Ressourcen, vor allem halt auch in einer Ausreißversuch jetzt 50 Kilometer, auch so eine Art Steady State dort entscheidend ist. Und wir reden halt, 80% unserer Energie, die wir erzeugen, ist halt gegen den Wind. Und wenn das nur ein Mühe wieder anders ist, du sparst halt relativ schnell mal 10, 15 Watt ein, dann ist es einfach mal Welten zur Physiologie. Ich meine, wenn ich dir 15 Watt jetzt schenken würde mit dir Trainingssession, du würdest sie sofort machen.
Klar, natürlich. Und am Ende ist es auch das Interessante, das Material ist das eine, aber der Körper ist natürlich ein viel entscheidenderer Punkt.
CDA. Und
das, was am Körper ist, ist natürlich dann auch ein Riesenfaktor. Also Anzug, Helm, die Posi auf dem Rad ist natürlich gigantisch entscheidend.
Ja.
Helm habe ich gerade gesagt, Oakley hat einen neuen Helm, die sind jetzt Partner bei Tudor und die haben so zwei kleine Finnen, rechts und links hinten, die ab 70 km/h funktionieren.
Ja, ja, gut. Ja. Aber auch da, ne? Und ich finde es eigentlich spannend, dass es so ist. Wir reden halt von spezifischen Dingen, die erst ab einer gewissen Geschwindigkeit Sinn ergeben. So, und nicht einfach nur plakativ, damals zum Beispiel Zipfelge, dieses Golfballmuster. So, dann haben wir dann diesen Golfballmuster auf jeden Fall auf einmal dann überall draufgepackt, auf so einen Helm oder sowas.
Ja,
aber
denkst du so, ist aber nicht überall gut.
Ja, genau. Und das macht auch irgendwie Sinn, vielleicht auf einer Felge, weil die quasi um den Mittelpunkt ja rotiert, also vor und zurück. Dieser eine Punkt, wenn wir uns den einen anschauen, markieren würden, der rennt ja mal vor und zurück, hat also mehr Geschwindigkeit als nur der eine, die Gabel zum Beispiel.
Ja.
Und vorne auf dem Helm, das fährt 50, das Laufrad fährt aber theoretisch dann irgendwie
mehr
halt. Und das ist ein Unterschied. Und dann macht es auch Unterschied, ob das halt für dieses Setup entscheidend ist oder halt fürs andere Setup. Sprinteranzug, Zeitfahranzug für Zeitfahren. Ich finde es eigentlich auch sehr, sehr spannend.
Ich finde es total spannend. Das ist einfach auch irgendwas, wo ich denke so, boah, da musst du so viel. Deswegen brauchst du auch diese ultra spezialisierten Nerds für diese Themen.
Ja, voll.
Weil du musst dich da so reinfressen, weil wenn du dann auch irgendwas hast, wie du gerade sagtest, das funktioniert an der einen Geschwindigkeit, bei der anderen aber nicht.
Ja.
Also du musst eigentlich die Dinge finden, zum Beispiel, wenn man den jetzt Helm jetzt wieder nimmt, wenn du diese zwei kleinen Finnen hast und die funktionieren ab 70 km/h, dürfen sie aber darunter natürlich überhaupt keinen Nachteil bringen.
Ja, das ist richtig. Ja.
Weil dann ist halt die Frage, wie viel verbringt man innerhalb von 70 km/h? Und selbst wenn es um Sprinter geht, fährt er erstmal 4 Stunden nicht mit 70 km/h oder 5.
Auf einmal wechseln sie den Helm hinten am Auto und kommen wieder nach vorne.
Ja, genau. Helmwechsel und dann kommt er mit dem Zeitfahrhelm da auf einmal. Ja. Mit so einem Vollvisier-Ding da um die Ecke.
Sprinterhelm.
Oder mit der Brille. Die Brille kannst du ja zumindest am Auto wechseln von Dylan Groenewegen.
Ja.
Die Aero-Nasen.
Die Aero-Nase.
Ja, all sowas ist halt am Ende schon, wenn du dann aber wieder ein Fotofinish anguckst, dann
genau das.
Okay.
Oder du machst halt dann alles Aerodynamik und so weiter und dann bist du eingebaut und kommst nicht raus, weil du irgendwie Positionierung verkackt hast. So, das ist so multikomplex alles. Oder wir reden von Aerodynamik noch und nöcher, aber ich sag mal so, wenn du hinten im Feld einfach rumfährst und nicht nach vorne im Wind gehst oder im Crit Race und nicht einmal die Möglichkeit hast, da vorne eine Soloflucht zu machen, ist jetzt auch dann nicht immer so entscheidend.
Genau, das ist wieder nebensächlich. Das heißt, du musst auf so einen Fahrertyp abstimmen, du musst auf den Fahrertyp, Fahrweise, Verhalten, Body Composition, so.
Aber dann gehe ich wieder ganz kurz ins Gegenbeispiel, rund um Steinfurt, auf einmal musst du eine Lücke zufahren oder du fährst vorne in der Spitzengruppe, whatever, und hast diese langen Geraden, auf einmal ist das halt wieder super relevant.
Total.
Rund um Steinfurt, vom letzten Anstieg bis ins Finale, bis zum Sprint, diese lange, lange, ewige Gerade, die du da, also ja, tendenziell gerade, leicht bergab, hohe Geschwindigkeiten. So, da ist Aerodynamik alles. Da willst du nämlich bloß nicht zu viel Laktat aufbauen, damit den Sprint noch fahren kannst. Gleichzeitig musst du aber maximal zur Geschwindigkeit gegen ein Hauptfeld vielleicht irgendwie bestehen oder nach vorne arbeiten. Das ist so spannend.
Am Ende ist es tatsächlich, wie du sagst, die Frage, ob du nochmal zwei Tritte aussetzen kannst vor der Kurve. Ja. Wenn wir jetzt dann wieder auf unsere Kreatinfolge zurückgehen, ob du dann vielleicht schon wieder ein ganz klein bisschen Kreatin puffern kannst, dass du oder aufbauen kannst, dass du dann nochmal den Antritt fahren kannst oder eben nicht den Antritt vorher fahren musst, weil du weißt, du kannst halt mit einem langsameren Aufbau der Leistung auf diese hohe Geschwindigkeit kommen, weil du so aerodynamisch bist und dann kannst du dir wieder was aufsparen.
Ja. Und da kommen wir zu unserem nächsten Thema. Team UAE nutzt KI in Radrennen oder im Radsport generell. Ich meine, das machen sie seit 2 Jahren, ist jetzt noch nichts Neues. Die haben eine.
Warum nutzen die KI? Die haben eh keine Taktik, die schicken Pogacar los, sowas. Die ja. KI wird an Pogacar verzweifeln. Wir hatten ausgerechnet, wir hatten aus 46 Kilometer Solo, er ist 82 gefahren.
Oder wie Nils sagte.
Fehler im System.
Wie Nils sagte, we go faster.
Da habe ich was gehört zu dem.
Okay, warte sofort. Ich will nur mit sagen, ich wollte nur mit abrunden, ich habe auch nicht viel mehr dazu. Ich würde es echt gerne wissen, was die so alles da versuchen mit zu quantifizieren. Aber wenn wir das jetzt einmal beschreiben und du einmal eine Simulation machst, wie so eine Art verschiedene Szenarien, wie man in so ein Rennen Steinfurt gewinnen kann, könnte, mit was auch immer für Variablen, müsste schon irgendwo quantifizierbar sein, im Groben. So, und wenn man, ich sag mal, es ist sehr komplex, aber wenn man sich einfach mal diese Variablen einfach runterbricht, siehst du ja, was du für Dinge einfach beachten musst und nicht einfach nur hart drauftreten. Das wollen die einfach nur mit sagen.
Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Ich glaube, dass am Ende ist das Schwierige, du hast viele Variablen, die die Leute missachten und die nicht mit einplanen.
Ja, ja,
und
klar.
Zweitens kannst du sie nicht messen.
Ja.
Und das heißt, die Gleichung, die du da aufstellst, ist so ein bisschen 1 plus 1 muss 2 ergeben, aber
naja, oder anders sagt, 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 ergibt ein Ergebnis und du musst jetzt wissen, ist 1 vielleicht doch 2.
Ja, und ist da fehlt noch eine 1 oder?
Ja, genau.
Also das ist halt auf jeden Fall nicht so richtig, deswegen würde ich da jetzt nicht viel drauf setzen, aber ich würde mich mal interessieren, was die da nutzen und wie das am Ende ausschaut. Was ich jetzt noch zu UAE gehört habe, das neue Fahrrad da.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob wir das so häufig sehen werden.
Ist nur für die Flachlandbolzer oder Sprinter relevant?
Ist wohl gar nicht so beliebt.
Ah, okay.
Fällt sich wohl gar nicht so geil. so das, was ich gehört habe.
Ja.
Und ich glaube, Pogacar ist es da auch nicht gefahren.
Okay.
Und ich habe auch keinen so wirklich wahrgenommen auf der Karre dort.
Ich habe nochmal reingeguckt und Prototypen seien wohl seit 1,5 Jahren ja schon so ein bisschen im Einsatz und wurden so teils wieder getestet und so. Also da ist schon viel dran gearbeitet wurde. Soll, nach deren Angaben, gegenüber dem 4VRS dann 20 Watt Ersparnis bei 50 km/h bringen. Und da muss ich sagen, finde ich schon wieder ein Brett.
Ja.
Also das ist, finde ich, schon ordentlich.
Aber wenn du dir die Karre anguckst, dann habe ich da meine Fragezeichen zum Thema Handling.
Ja, ja.
Und wenn ich jetzt auch wieder merke, zum Beispiel der Unterschied zwischen meinem Gravelrad und meiner Kreissäge, auch da merke ich immer mehr, wie die Geometrie, wie krass entscheidend die ist, vor allem im, sag ich mal, Grenzbereichen.
Ja.
Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass halt, wenn die Geo vielleicht fürs Bike-Handling nicht perfekt ist oder der Rahmen ist ja auch relativ dünn an vielen Stellen, wie steif ist so eine Sache da? Und wenn das zum Beispiel für Flachlandbolzer eher ist, die eher viel wiegen und eher viel eine Kraft auf das.
Du wirst es nicht am Anstieg sehen.
Ja, du wirst es aber auch, wenn das halt nicht steif genug ist zum Beispiel, nicht bei den Flachlandleuten sehen. Und du willst dann vielleicht auch nicht unbedingt auf Kopfsteinpflaster. Also ich habe da gehört, dass da nicht alle super happy sind mit dem,
find ich spannend,
mit dem Rad. Und wo wir bei Rädern sind, gestern auch das neue Ridley Noah Fast 3.0 gelauncht worden. Mit so einem Gigant. Eigentlich ist es.
Muss ich mir das angucken dabei.
Uno X ist ja letztes Jahr der Bikes gefahren.
Ja.
Auch schon so eine krasse Aero-Karre mit so fetten Rohren.
Und dann den Lenker noch dazu, so eine riesen Platte.
Das Noah Fast sieht eigentlich genauso aus. Ich habe das Gefühl, die entwickeln immer für dieses Team so eine ultra.
Wie fett hätten sie gern die Rohre?
Genau. Dieses Steuerrohr. Also. Wie viel Meter soll das halt breit sein und hoch und
Junge,
ja. Also interessante Geo, ich finde, es sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Das Bild, was man bei Cycling News jetzt sieht, ist halt von Anushka Costa. Halt ein relativ kleines Fahrrad. Da sieht das relativ strange aus. Ich glaube, in einer Nummer größer oder sowas wird das noch ein bisschen besser ausschauen.
These, ich finde es mit einem normalen Vorbau oder vielleicht ein bisschen kantigen Vorbau, aber halt einer Vorbau-Lenker-Kombi ein bisschen geiler als mit deren. Auch da wieder dieser leicht winkelige Vorbau vom Original. Guckt euch das an und dann wisst ihr, was ich meine.
Also wie, guten Uno X kannst du da auf jeden Fall nicht drauf fahren.
Nee, das nicht. Aber wie Uno X das fährt mit einem Vorbau, nicht Mono, glaube ich, gerade. Mono-Kombi, finde ich, wissen sie besser aus. Stimmiger, als wenn du da diese fette Kombi drauf hast.
Ja,
naja. Darf ich ganz kurz nochmal letzte Wort zum Colnago sagen? Vielleicht, These, nur ein Marketing-Gag, um das teuer zu verkaufen. So wie damals das Allee Sprint, als Sagan das in Australien gefahren ist. Naja, ist nicht, also in den Raum gestellt. Vielleicht ist es wirklich für Leute, die einfach, dass es so eine Art extremes Bike haben wollen, was unbedingt so aussehen soll wie ein extremes Bike. Hast du gesehen, was das kostet?
Ja, das habe ich gesehen.
Mit Dura-Ace und Envy-Laufrädern.
Ja, das kostet irgendwie so über 2000 Euro, oder? Was kostet 17?
16,5 oder so.
Ja. Das Ding ist so Marketing-Gag. Ja, klar, hast du jetzt extrem viel Aufmerksamkeit bekommen für die Karre.
Ja.
Aber dann,
wenn sie nicht gefahren wird.
Und wenn sie jetzt nicht flächendeckend gefahren wird, das ist ja auch mal ein Zeichen. Und dann wird es, glaube ich, ins Negative turnen.
Ja.
Wenn du dann so merkst, so.
Du hast die Pogacar-Karre, die ja nicht fährt.
Das Rad ist so gut. Poggi sagt, er braucht es nicht.
Weil es so gut ist.
Weil er eh schon so gut ist.
Perfektes Coffee-Ride-Bike.
Ich hatte eigentlich noch zwei Punkte hier auf meiner Agenda.
Hau doch einfach raus.
Ja, wir heute ja erstmal recappen, was diese in der Zeit passiert ist.
Übrigens, für die es nicht aufgefallen ist, wir machen heute nicht so viel sportwissenschaftlichen Thema. Jetzt auf Minute 55, wo wir gerade haben.
Abriss. Wir haben schon über die Aerodynamik gesprochen.
Ja, stimmt.
Also wir haben einen kleinen wissenschaftlichen Touch gehabt. Aber ich habe noch den Punkt Transfers dieses Jahr, Transferdynamiken.
Was kommt jetzt nochmal?
Einfach nur der Ausblick, wer so out of contract ist und den Transfermarkt so ein bisschen formen wird.
Also, wer hört noch auf neben Marc Padun?
Aufhören weiß ich nicht. Aber so die drei Top-Leute, die auf dem Markt sind oder die interessant sind. Primoz Roglic hat Contract Year.
Ja.
Adam Yates und Olaf Koi. Das heißt, du hast drei Leute. Es ist jetzt nicht so, dass die absoluten Kracher auf dem Markt sind. Also das ist jetzt ein harter Wortwahl bei einem Primoz Roglic.
Ja.
Aber glaubst du, der bleibt da? Glaubst du, der wird verlängert?
Kommt auf die Ausrichtung von Red Bull Bohansgrohe an und irgendwie
Tour de France.
Ich glaube
ist ja
nicht.
Klar.
Und er macht es halt nicht. Er ist es nicht. Sorry, aber ich sehe es nicht.
Ja, es ist so, das ist ja die Frage, die sich stellt. Die wird halt dieses Jahr wird halt sehr interessant. Der wird natürlich nicht jünger. Und auf der anderen Seite ist halt die Frage, wen kann man denn sonst bekommen? Den man
Muss und halt.
Roglic fällt jetzt
dieses
Jahr den
These,
Giro.
These. Einer unserer Youngstars bei UAE, die jetzt nächste Generation quasi hinter Pogacar kommen, werden sich irgendwo selber verwirklichen wollen und kommen dann vielleicht zu Red Bull. Wie lange waren die Verträge jetzt teilweise von so einem Top?
Also ungefähr bis 2062. Ne?
Ja, doch.
Also die ganzen, das haben die halt schlau gemacht. Die haben alle bis 27, 28, einige sogar bis 2030.
Da habe ich ja gerade gar nicht einkalkuliert, aber das wäre jetzt meine Idee gewesen. Vielleicht rausgekauft,
aber
wenn
da,
es dann
das
geht.
Jetzt immer häufiger wird mit dem auch, mit dem Rauskaufen. Auf der anderen Seite, UAE braucht bestimmt kein Geld.
Nee.
Das heißt, die denken sich, oh, ganz ehrlich,
machen wir mal nicht.
Machen wir mal einfach nicht, weil kein Bock, den Kandidaten, der nicht im Kopf hätte, wäre Juan Ayuso.
Ja, ja.
Der immer wieder unzufrieden wirkt.
Ja. Ich hätte jetzt überlegt, so, keine Ahnung, Pablo Torres zum Beispiel, wenn er sich wirklich gut macht und dann irgendwann merkt, okay, neben den anderen Kollegen da werde ich jetzt nie so die. Und
genau, der hat bis 2030 unterschrieben.
Genau, das ist es halt.
Den Teufel tun, den.
Also die wissen auch warum, aber das wäre, also einer halt dieser Kollegen, ne, oder Del Toro oder sowas, macht sich richtig gut, will vielleicht auch mal selber was ausprobieren. Ja. Das wären so Fahrer, die bei Red Bull Bohansgrohe vielleicht funktionieren würden, wenn du sie 2-3 Jahre aufbauen kannst. Aber die musst du erstmal rausholen.
Und da hat sich Juri gedacht, da halten wir mal den Daumen drauf, ne? Und dass die gehen nur, wenn wir das wollen.
Ja.
Und wenn sie ihn abgeben, kannst du eigentlich auf der anderen Seite davon ausgehen, dann ist er auch gar nicht so gut.
Das ist das Schlimme, weißt du, daran.
Das ist ja das
Lustige. Da hat die KI schon vorher ausgerechnet, dass er in 3 Jahren krachen gehen wird.
Genau, oder dass du merkst halt so, du weißt ja als Team noch mehr, was bei ihm, du hast ja alle Daten, kannst sehen, okay, entwickelt sich einfach zu langsam oder da und da fehlt es ihm oder hat in der Höhe Probleme. Und wenn du ihn dann gehen lässt, dann kannst du dir als aufnehmendes Team eigentlich sicher sein, wegen der Kohlelasten, die dir nicht gehen bei UAE, weil sie das nicht brauchen. Ja.
Diese super Teams sind schon krass, ne?
Gut gemacht so. Und Olaf Koi ist ein interessanteres Ding. So, wir haben ja gerade eben über Tietmar Unibet Rockets gesprochen. Holländisches Team, so einen Star-Rider
so
als Holländer da reinholen. Ja. Auf der anderen Seite natürlich ein krasses Risiko bei einer Karriere für einen Olaf Koi.
Ja.
Aber der will sich sicherlich auch selbst verwirklichen. Die Tour de France wird er bei Wismar sehr wahrscheinlich nicht fahren.
Nee, haben sie schon gesagt, ohne holländisches Aufgebot. Haben sie schon gesagt, wissen wir, dieses Jahr 25 ohne holländisches Aufgebot bei der Tour.
Ja, genau. Also das wird auch im nächsten Jahr oder in den Folgejahren, wir werden auf GC fahren.
Ja, klar.
Wird es da halt auch schwer, ne?
Das stimmt.
Ist ein Olaf Keul, ist ein interessanter Kollege. Vielleicht geht er doch zu DSM, nachdem Fabio Jakobsen jetzt ein Jahr nicht performt hat. Vielleicht kommt er nochmal zurück, würde ich ihm wünschen.
Ja.
Und ein Adam Yates, das ist so einer, ich glaube, der hat da eine super Rolle gefunden.
Voll. Aber wenn er möchte, bleibt er.
Ja, genau. Also
hätte ich jetzt auch so gesagt.
Ich würde den auch behalten als ja. UAE. Und ja, aber Roglic ist für mich eine ganz große Frage.
Ja, vor allem und die Ausrichtung von Red Bull Bora-Hansgrohe jetzt, wo Ziel auch festgelegt ist, Sponsoren oder einfach Geld auch drin ist, Plan drin ist, aber dann ist halt die Frage, wie umsetzen? Du brauchst halt jemanden, der es am Ende macht.
Das ist das große Ding, die bauen eigentlich gerade ein Puzzle und das machen sie auch extrem gut drumherum.
Voll.
Und in der Mitte, das eine Teil, das fehlt denen und die suchen überall und die können das nicht finden. Das ist irgendwo im Staubsauger gelandet und der Staubsauger heißt UAE, der all diese Teile weggeputzt hat.
Ja. Da muss erstmal den Staubsaugerbeutel aufmachen und den ganzen Rotz wieder rauskippen.
Genau, und UAE hält den Staubsauger in der Hand. Sagt, ja. Nö, da kommt ihr jetzt nicht dran. Also den Torres legt ihr jetzt nicht in die Mitte von eurem Puzzle. Oder
ja. Das heißt, es muss eigentlich, auch da, die müssen theoretisch einen neuen finden. Die
müssen neuen finden oder irgendjemanden woanders rauskaufen. Ja. Also können natürlich gucken, ob sie einen Remco kaufen.
Ich glaube, neuen zu finden, also klar, aber neuen zu finden dauert auch viel zu lange.
Klar, also den sie jetzt so ein bisschen im Blick haben, ist ein Lorenzo Finn als Juniorenweltmeister. Jo, aber bis der eine Tour auf GC fährt, auch, weil das ist eine Tour.
Ja, voll. Da weißt du
nicht. Da brauchst du auch bestimmt mal den ein oder anderen Anlauf, um zu sagen, ich habe jetzt eine Grand Tour erstmal verstanden. Ich komme mit dem medialen Druck klar. Ich komme generell mit dem Druck klar, den ich mir selber mache. Ey, das wird noch ein paar Jährchen dauern.
Voll.
Also, und ich sehe halt irgendwie kaum kurzfristige Lösungen. Also, es ist Red Bull hätte eigentlich ein bisschen früher einsteigen müssen und dann hätten sie halt noch mehr Möglichkeiten am Markt gehabt, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja,
also weißt du, bevor UAE alle verlängert, aber du siehst ja generell auch, dass dieser, also aus meiner Sicht, aus meiner Sicht, dieser Einstieg von Red Bull hat halt an vielen Stellen dazu geführt, dass Leute ihre Verträge verlängert haben. Wout van Aert, Endlosvertrag.
Stimmt.
Van der Poel signed für 5 Jahre für Alpecin und für 10 Jahre an Canyon. Und UAE hat auch alle Leute verlängert. Das heißt, die wissen, da kommt ein großer Player in den Markt, der eventuell Geld ausgeben kann.
Ja, das stimmt.
Und wir sichern uns jetzt alle mal ab.
Ich hoffe nur, dass der Drive von Red Bull auch groß genug sein wird, dass sie nicht irgendwann absteigen, wieder abspringen, wenn sie halt merken, okay, das wird so nicht funktionieren.
Das Team gehört denen ja jetzt. Die haben das in der Formel 1 auch gemacht, dass sie mal 2-3 Jahre da rein investiert haben, bis dann die Erfolge kamen. Und dafür sind sie eigentlich auch bekannt. Also ich hoffe, also ich glaube schon, dass die Leute auch da realistisch genug sind zu sagen, wird ein bisschen dauern. Ja, ich bin mal gespannt. Es kommt ja immer wieder einer. Also ein Pablo Torres, vor einem Jahr haben wir nicht mit Pablo Torres gesprochen.
Das ist richtig.
So, irgendwoher kommt wieder so ein Freak, der sagt
nächster Pablo Torres.
Ah ja, übrigens, ich habe eine VLC Max von 92 und irgendwie bin ich bisher
Joseph Cosgrove.
Ja, kann sein. Bisher bin ich irgendwie, weiß ich nicht, habe ich Rugby gespielt.
Ja, Joey Cosgrove ist ja der, den ich bei Lotto Kernels getestet hatte und gut, dann wird er wahrscheinlich zu Ineos verkauft, aber anscheinend, also bei der Testung jetzt nicht so, aber anscheinend auch schon mit der Mitte 80er VLC Max gemessen worden, als er 18 war und auch schon ordentliche Watt pro Kilo Performances am Anstieg gefahren ist. Also ein Joey Cosgrove-ähnliches Profil werden wir nochmal bekommen, ein paar Mal.
Bestimmt, genau. Und,
spannend.
Ja, das ist einfach für die Saison nochmal interessant, wer da so durchploppt und wie dann die Transfermechaniken sind und was mit Roglic passiert. Who knows?
Okay, spannend. Das war ein Thema, oder war das
beides? Das andere Thema war, Michael Hessmann hat einen Vertrag bei Movistar
unterschrieben. Genau.
2 Jahre, kriegt nochmal eine Chance nach dem
Diuretika-Fall,
wo die Sperre auch reduziert wurde.
Argumentation lag ja auch darauf, dass es mutmaßlich, jetzt kann es nicht sagen, aber an verunreinigten Medikamenten gelegen hätte. So, deswegen wird auch da eine Sperre und nicht ein komplettes Verbot ausgesprochen.
Was für ein Verbot?
Naja, also jemals wieder zurückkommen zu dürfen.
Ist auch zum Beispiel freigesprochen worden, glaube ich, vom jetzt wieder dünnes Eis, von einem deutschen Gericht freigesprochen worden, glaube ich, in der Strafrecht, weil Doping ist ja auch ein strafrechtliches Vergehen. Und da ist er freigesprochen worden und dann hat er ja auch eine verkürzte Sperre bekommen, wogegen sie die dann auch nochmal, ich glaube die WADA oder die UCI hat dann nochmal, ist nochmal in Berufung gegangen und dann wurde die nochmal irgendwie verlängert und noch hinten raus. Also es war auf jeden Fall, es ist ein schwieriger Fall, Aber es zeigt sich, dass er zumindest nicht eindeutig ist, der Fall. Ja, deswegen diese Konstellation, und Movistar hat ihm jetzt eine Chance gegeben. Man hat ja auch gesehen im letzten Jahr, dass er schon wieder viel trainiert hat. Mhm. Und ja, am Ende, wir haben ja auch schon darüber gesprochen, ich persönlich glaube nicht, dass er dumm genug wäre, aktiv irgendwas zu manipulieren. Mhm. Und ich glaube, persönlich glaube ich, dass er da Pech gehabt hat, ziemlich viel. Und dann freue ich mich für ihn, dass er nochmal eine Chance bekommt.
Ja, genau. Und wir können ja zum Teil jetzt eine gewisse Unschuldsvermutung einfach in den Raum stellen lassen, oder zumindest so, wie das Gericht auch entschieden hat. Dafür hat das Gericht ja so entschieden. Und es ist, wie ich schon sagte, es ist das Vergehen, so mit Diuretika. Und wenn es wirklich dann halt im Training der Kontrolle, ich muss selber nochmal genauer reingucken, dünnes Eis, aber es ist jetzt auch nichts, was jetzt mal so nur zufällig gefunden wird. So, das findest du schon. Das ist schon, da müsstest du schon sagen, es ist mir komplett egal. So, und ich probiere es einfach aus, und wenn ich, wenn ich getestet werde, werde ich auf jeden Fall positiv. Und ich glaube,
das meine ich ja, du weißt, dass ist, du dir, wenn du das nimmst, das ist was, das du ganz leicht detektieren kannst.
Ja, genau. Das ist jetzt wie so Steroid-Doping, so, ja. Das siehst du halt sofort. Das ist
wie wenn du dir ein Tattoo auf die Stirn machst, das wird schon keiner merken.
Ja, das Stirn ist vielleicht offensichtlich, aber so Oberkörper irgendwie, also Hals.
Also. Immer so mit hohem Kragen.
Genau.
Dann stehst du am Strand so, oh.
Bei den Eltern an Weihnachten. Zieh einen Schal aus. Nee,
nee, nee. Ist voll kalt hier.
Voll kalt.
Schön. Das ist noch ein gutes Schlusswort. Mit dem Hals-Tattoo stoppen wir jetzt hier.
Ja, fast. Ich muss wie immer meinen Werbeblock loswerden. Wie immer. Schau dir das YouTube-Video an. Natürlich, wie immer. Ich habe mir komplett die Kante im Swift Race gegeben, Lennart. Ich bin ein World Series-Rennen gefahren. Gibt es eine Serie bei Swift. Oh. Alle 4 Wochen ungefähr. Einmal im Monat gibt es ein Wochenende an 4 Tagen, wo du diese Rennen fahren kannst. Ich glaube auch nur ein paar Mal am Tag jetzt, nicht so häufig. Kategorie B hat gereicht. 45 Kilometer Distanz, Power to the Tower Strecke, das ist Epicom Reverse hoch, dann, also den quasi rückwärts, ne? Dann runter diesen neuen Greatcom runter, unten umdrehen, wieder hoch. Boah. Und dann wieder zur Hauptinsel und dann den Epicom hoch und Radio Tower ganz am Ende, 1500 Kilometer. Und ich hatte mir die Frage gestellt, kann ich Ermüdung, muskuläre Ermüdung quantifizieren und messbar machen? Also kann man innerhalb
das
eines...
Das gucke ich mir dann auch mal an.
Kann man immer als ein Rennen, eines Events Ermüdung messen.
Ist gut, wenn wir immer irgendwie lange nicht aufnehmen, kann ich mir zumindest immer im Video angucken, was du so getrieben hast.
Ach guck mal, der fährt Fahrrad.
Ach ja, schön.
Mhm, toll. Ist meistens ähnliche Gesicht, immer so ein Painface dazu. Immer zwischen 5 und 28 Millimol.
Sieht man immer in den Augen.
Ja, ja, viel. Gut, das war es dazu. Für übrigens nochmal, zweiter Werbeblock, wenn ihr Bock habt, Trainingslager ist immer noch jetzt die Richtung letzte Plätze. Also meldet euch gerne mal bei bastian@science.cc oder bei unserer info@science.cc E-Mail-Adresse, wenn ihr mal Fragen zum Trainingslager habt, was wir dann Ende Februar, am 22. Februar bis zum 8. März durchziehen wollen. Wird, glaube ich, eine coole Sache. Komplette Coaching-Mannschaft mit am Start und dann gibt es Trainingspläne. Wir bewachen das Ganze, wir gucken uns das Ganze mit Laktat an. Wir machen mal Coachings mit Aerodynamik. Dynamik und Kurventechnik. Also wer da nochmal Interesse hat, wir haben ein paar Videos dazu gemacht und schreibt uns gerne auch eine Mail, wenn ihr da Fragen habt für mehr Infos. Seid mit dabei, wird glaube ich eine coole Sache.
Ja, dann hoffe ich mal, dass die letzten paar Plätze dann jetzt gesold sind. Es sind auch nicht mehr viele, also gibt Gas und ich würde sagen, nächste Woche bereiten wir wieder ein sportwissenschaftliches Thema vor. Wir bereiten uns mal wieder vor.
Ja.
Und
ich bin ganz ehrlich, es hätte auch nirgendwo jetzt wahrscheinlich heute reingepasst bei den ganzen Sachen.
Das tatsächlich nicht. Und wenn ihr spezielle Wünsche habt für Themen, dann schreibt uns das natürlich auch. Dann können wir da noch spezifisch drauf eingehen.
Yes.
Ja, in dem Sinne,
gute Woche.
Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass wir uns alle 2025 jetzt das erste Mal wieder gehört haben und bis nächste Woche.
Ja, wir sind wieder da.
Ciao.
Ciao.